Melina, wie geht's dir denn so als Brotbäckchen?
Ja, eigentlich geht's mir ganz gut. Wir verändern uns, wir haben viel neues Personal und haben nette Kunden, backen gerne, macht Spaß, kriegen gutes Feedback.
Klingt nach einer Erfolgsstory.
Ja, doch, kann man so sagen.
Jetzt haben wir uns 2 Jahre nicht gehört. Wir dürfen das ja jetzt nicht einfach so ignorieren, sondern.
Ja, dann sag doch mal, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's auch gut. Und wenn du mich jetzt als Hobbybäcker fragst, dann würde ich sagen, mir geht's weiterhin gut. Mhm. Ich backe immer noch, überraschenderweise. Oder nein, weiß ich gar nicht. Das ist überraschend. Kann man jetzt. Dürfen die Hörerinnen entscheiden.
Ja, du hattest letztes Mal dann so gesagt, du bist ein bisschen weniger und das ist so das, was du halt immer machst. So, ne?
Ja, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ist interessant, genau. Habe ich sicherlich ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ja, du bist ja als Brotbäckchen vor 1,5 Jahren quasi so richtig dann durchgestartet mit einem eigenen Laden, in dem wir dann jetzt auch gerade stehen. Also wenn ihr euch fragt, warum klingt das so
halt
komisch?
Halt etwas.
Es ist kein Brot mehr da.
Ach so, ja, stimmt. Könnte noch 2 vielleicht reinstellen, damit es ein bisschen Schall schluckt.
Ja, es ist Samstagnachmittag, das kann man verraten. Wir nehmen auf und der Laden ist leer, nicht nur was Kunden angeht, sondern auch was Brot angeht. Ist das denn immer so? Ist der Laden immer nach Schluss dann auch leer gekauft?
Ja, das ist so unser Ideal natürlich, aber passiert nicht immer. Also wir gucken, dass wir so produzieren, dass eben alles weg ist. Meistens bleibt trotzdem ein bisschen was übrig, weil du natürlich auch jetzt nicht möchtest, dass Umsatz liegen bleibt. Wir gucken, dass wir ein bisschen mehr machen, als vielleicht der eigentliche Bedarf am Tag ist. Aber trotzdem, manchmal kann man es nicht kalkulieren. Manchmal sind wir schon um 3, 4 Uhr ausverkauft an Tagen, wo ich dachte, es ist gar nichts los. Und an Tagen, wo dann irgendwie dann um 5 noch 50 Brote hier liegen, das gibt es auch. Es ist selten, also so vielleicht 2-3 Mal im Jahr passiert das schon. Weil wir das irgendwie nicht voraussehen konnten, dann ist die Bahn streikt, das Wetter ist Mist und noch irgendwas anderes oder so, ne? Und dann hast du halt Sachen, die du einfach nicht kalkulieren kannst und dann bleiben wir auf Sachen sitzen. Aber wir haben natürlich auch einen guten Kreislauf, das heißt, wir schmeißen eigentlich nichts weg.
Sehr gut, das ist löblich. Da ist auch alleine schon ein Thema, was wir sicherlich auch nochmal beleuchten können.
Stimmt.
Aber jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeschaut. Genau, vor 1,5 Jahren ging es hier los. Vorher hast du ja schon mit deinem Lieferdienst angefangen. Mhm. In der Zeit haben wir ja auch uns noch regelmäßiger getroffen und unterhalten.
Stimmt, ja.
Jetzt, ich bin das erste Mal in dem Laden hier. Ich wollte eigentlich damals zur Eröffnung kommen. Ich habe den wahnsinnigen Weg von 30 Kilometern in
nicht geschafft.
geschafft. Aber häufig dran gedacht, das kann ich schon sagen. Was hast du hier in den 1,5 Jahren so erlebt?
Ich glaube viel. Also viel, viel Veränderung. Wir sind jetzt ausgezogen mit der Backstube in ein größeres Ladenlokal. Ich habe neue Mitarbeiter bekommen. In der Backstube selber haben wir Veränderungen im Backprozess, in den Broten, wie wir die machen, in der Sauerteigführung. Also es hat sich irgendwie vieles entwickelt zum Positiven. Also ich muss sagen, ich bin da total glücklich, wie es sich entwickelt hat, dass wir da auch mit einer Bäckerin, die ich jetzt neu im Sommer letztes Jahr dazu gewonnen habe, die einfach wirklich top ist und mitdenkt und mitmacht und so jemand auf partnerschaftlicher Ebene dann ist, der dann die Backstube mit mir quasi fast zusammenleitet, kann man eigentlich schon sagen. Das Team ist einfach so toll, so zusammengewachsen über die Zeit jetzt auch, dass es, dass wir das, glaube ich, auch nach außen so ein bisschen geben, dieses positive und dieses fröhliche und harmonische Teamgefühl, das wir haben, das Brotbäckchen so ein bisschen repräsentiert. Also es hat sich viel, viel getan, kann ich schon sagen.
Das heißt, du hast jetzt eine Bäckerin, die tatsächlich gelernte Bäckerin, Handwerksbäckerin
verrückt,
ist.
Verrückt, oder?
Ja, die jetzt bei dir arbeitet seit fast schon einem Jahr dann, oder?
Ja, genau, fast ein Jahr, genau. Und davor hatte ich auch einen gelernten Bäcker, da sind wir dann auseinandergegangen, weil irgendwie hat es nicht mehr so gepasst. Und dann haben die sich die Klinke in die Hand gegeben. Da hatte ich echt Glück, weil einen Bäcker zu finden tatsächlich wirklich dramatisch schwierig ist. Und obwohl wir die besten Bedingungen hier haben, ne, wir haben keine Nachtarbeit, wir fangen morgens um 7 Uhr an zu arbeiten. Wir haben, ich halt zahle gut, also habe einen Stundenlohn, der weit über Tarif liegt. Wir haben eine total tolle offene Backstube jetzt mit so einem Oberlicht, wo wir Tageslicht haben, wo jetzt das Team auch so ein bisschen zusammenwachsen kann. Und Also ich find's super, aber ich habe echt schon so viel versucht. Das ist so ein bisschen das Dilemma über die Jahre eigentlich. Oder über die Monate, sag ich mal, dass man niemanden findet, der Bock hat, bei mir zu arbeiten. Ich verstehe das gar nicht.
Ja, das ist schon verrückt. Aber jetzt so auch aus der Erfahrung heraus, wenn du sagst, du bist jetzt ein Jahr mit der zusammen, sind da Welten aufeinander geprallt oder war es eher so, dass sie dann auch das irgendwie auch doch gesucht hat, so etwas?
Ja, hat sie. Also sie kommt genau aus dieser Schiene. Die war jetzt, hat in Düsseldorf bei Bulle Bäckerei gelernt. Ich weiß nicht, ob man die kennt, aber die machen halt auch viel mit Sauerteig und Langzeitführung und hat halt explizit auch einen Betrieb gesucht, der so arbeitet. Und das findest du jetzt nicht, ist ja nicht üppig jetzt. Auch im Köln-Bonner Bereich gibt es jetzt nicht viele Bäckereien, die so arbeiten wie ich. Und die wollte irgendwie was Besonderes machen. Und dann hat sie diese kleine Bäckerei dann schon angesprochen, gefunden hat sie mich über einen Podcast mit dem Lutz Immerbring. Ah. Die hat den Quereinsteiger-Podcast gehört und dachte, cool, hier jemand aus der Gegend. Und dann hat die mich einfach mal besucht. Und dann war sie aber noch Gesellin und als sie dann fertig war, hat sie dann bei mir angefragt. Also bester Glücksgriff.
So klingt es, genau. Und ich stelle mir gerade vor, ist das denn nicht trotzdem auch ein, du hast ja vorher auch schon einen Bäcker gehabt, hast du gesagt, der dich unterstützt hat. Ist das etwas, was auch eine Herausforderung für beide ist? Da kommt eine gelernte Handwerksbäckerin auf eine, sag's jetzt mal ungelernt im formalen Sinne, Ex-Hobbybäckerin, Quereinsteigerin, die jetzt aber auf einmal ja das Sagen hat, die Chefin ist, die führt, die sagt oder im Zweifel auch entscheidet, nee, wir machen es so. Ist das nicht für beide dann irgendwie auch für dich gerade so ein schon erstmal eine schwierige Situation?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Weil man sich dann doch schon so etabliert hat und so weiterentwickelt hat, dass es jetzt nicht mehr das Hobbybäcker-Gefühl ist. Ich war zum Beispiel auch immer mal wieder auf so Hobbybäcker-Veranstaltungen und merke einfach, dass das für mich gar nicht mehr passt. Also ich habe den Austausch immer sehr genossen mit Hobbybäckern und natürlich auch dann mit den Profis, aber mittlerweile gibt mir das eben gar nichts mehr, weil wir eben so anders arbeiten. Es ist schon echt ein großer Unterschied ist, ob du im Hobbybereich backst oder dann im professionellen Bereich dann eben das Hundertfache von dem machst, was du zu Hause machst. Aber also die Eva jetzt, meine Bäckerin, wir sind uns irgendwie, glaube ich, auf gleicher Höhe begegnet, sage ich mal. Also sie hat mich mit Respekt behandelt, ich habe sie mit Respekt behandelt und schätze sehr, was sie kann. Und ich glaube, wir haben uns so gegenseitig so ein bisschen befruchtet da. Also ich habe viel von ihr gelernt, aber ich glaube, dass sie vielleicht auch von mir so ein bisschen was mitgenommen hat noch, was ich ihr natürlich dann die Rezepturen und die wie wir das aufarbeiten, wie wir das machen, das habe ich ihr dann schon erstmal vorgegeben. Und sie hat aber dann auch ihren Spirit da reingebracht, dass sie auch Veränderungen gemacht hat, wo sie gedacht hat, das fände ich jetzt besser, wenn wir das so machen würden oder ich habe das sonst immer so gemacht. Und da bin ich auch offen für. Und wenn man das so auf Augenhöhe sich begegnet und das gegenseitig da respektiert, kann nur gut werden. Also ist gut geworden.
Ja, es scheint ja so. Ich meine, es läuft. Du suchst jetzt oder bist jetzt dabei, dich nochmal räumlich auch mit dem Laden ja zu verändern. Mhm. Wir haben vorhin hier um die Ecke oder ein paar Häuser weiter, glaube ich, ist es dann geschaut, deine neue Backstube uns angeguckt. Mhm. Ich kenne ja noch die alte, die
Im Keller bei uns.
Im Keller, genau. Was ich auch schon total wirklich beachtlich fand, aus so einer kleinen Backstube dann doch auch so viel rauszuholen, was du da angefangen hast, dann mit dem Laden hier. Aber klar, irgendwann kapazitativ natürlich dann an der Grenze. Ne?
Also das war dann einfach, hat nicht mehr zum Betrieb gepasst und auch zum Spirit nicht mehr. Die Kunden kamen hier zum Teil rein und haben dann gefragt, wo ist denn eigentlich die Backstube? Ja, oben hier in meinem Einfamilienhaus, ach, in der eigenen Küche macht die ihr Brot da. Und also es war dann so ein bisschen, hatte so einen unseriösen Touch. Und ich glaube, dass jetzt, da wir jetzt eine offene Backstube haben und das Ladenlokal eben dann auch offen sein wird, dass das nochmal so ein bisschen Seriosität und auch Charme bekommt nochmal.
Wobei ich sagen muss, das war alles andere als unprofessionell, was du da zu Hause im Keller hattest.
Man hat es halt nicht gesehen, ne?
Nee, man hat es nicht gesehen, aber ich würde mal sagen, viele andere Bäckereien sieht man auch nicht. Da weiß man auch nicht, wie seriös die arbeiten. Ja. Aber bei dir, das war schon mehr als nur eine Hobbybackstube, definitiv.
Ja, genau. Ja, das kann man sagen. Das habe ich dann auch mal dazu gesagt, dass es schon gewerblich ist und abgenommen von der Lebensmittelkontrolle und so. Das musst du natürlich auch alles machen, selbst wenn es im Keller oder deine eigene Küche, das geht ja natürlich nicht, ne? Das kannst du nicht machen, aber so hat das schon funktioniert. Aber in der Größe war es dann eben irgendwann dann tatsächlich zu klein. Die Kühlfläche musste mehr werden, muss jetzt auch wieder mehr werden. Und ja, der Ofen ist zu klein geworden. Wir haben zum Beispiel an Weihnachten haben wir an die 500 Sachen in einem dreistufigen 80x60 Mansbackofen gebacken. Und wir haben dann von 6 Uhr abends bis um 10 Uhr morgens quasi durchgebacken, um diese 500 Brote abzuarbeiten. Und das da habe ich schon gemerkt, das kann ich, nächstes Jahr mache ich das auf keinen Fall nochmal. Entweder du grenzt dann ein, ne, aber dann hast halt unzufriedene Kunden, weil dann so früh ausverkauft ist und du willst den Umsatz ja irgendwie auch mitnehmen, weil du merkst einfach, die Nachfrage ist da und das Angebot möchtest du da stellen. Und dann ist es eben schwierig, sich da zu entscheiden, mache ich es jetzt größer oder mache ich es jetzt kleiner und deckel das. Aber ich habe mich dann für den nach oben Schritt entschieden. Mal gucken, ob das eine gute Idee war.
Ich höre so leichte Zweifel, aber ich will die gar nicht zulassen, weil ich erinnere mich, als du damals gesagt hast, ich mache das hier mit dem Laden, ich mache das hier mit ersten Mitarbeitenden zum Verkauf, weil das kannst du gar nicht alleine. War das eine ähnliche Stimmung? Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. So, ich weiß nicht, mal gucken, und das, ob das alles klappt und Risiko und und?
Ja, hat funktioniert damals.
Warum soll es nicht nochmal klappen?
Genau, ja. Also ich würde es nicht machen, wenn ich nicht merken würde, dass irgendwie der Bedarf dann doch da ist, dass man da schon mehr machen kann. Und jetzt im Moment, die Phase ist irgendwie ein bisschen schwierig für mich, weil eben viel auf mich einprasselt, was getan werden muss. Auch personell muss man sich natürlich jetzt dann nochmal verändern. Ich habe sehr intensiv jetzt tatsächlich nochmal nach einem zweiten Bäcker gesucht, weil wir brauchen einfach zwei. Ich kann eigentlich nicht mehr in die Backstube, ich kann da nicht mehr mitarbeiten. Das funktioniert nicht, weil immer wieder irgendwas anfällt, Telefonate kommen rein und dann stehst du in der Backstube und kommst irgendwie nicht weg. Oder also es fällt einfach viel drumherum an, das viel Zeit fordert, und dann noch in der Backstube zu stehen, das kann man mal machen, wenn irgendwie jemand in Urlaub ist, dann vielleicht mal 2, 3, 4 Tage, aber so 6 Tage am Stück, wir haben ja eine 6-Tage-Woche, ne? Wenn dann eine Bäckerin nicht da ist, dann bist du 6 Tage am Stück, jeden Tag
voll drin.
Und musst am Nachmittag dann aber irgendwie doch noch in die Verwaltung und Personalplanung, Personallohnabrechnung, Buchhaltung und so Bestellung machen und so. Das ist mir zu anstrengend.
Da bist du ja jetzt schon Unternehmerin. Also
eigentlich ja.
Ne?
Eigentlich bin ich kein Bäcker mehr, kann man eigentlich schon sagen. Ja, ich bin Unternehmerin und das primär.
Wie geht's dir damit? Also das ist ja auch etwas, wo du ja vielleicht, ich mutmaße jetzt mal, das gar nicht vorhattest, oder? So vom Gedanken her.
Nö, ich habe ja den Laden aufgemacht, da habe ich den ersten Monat alleine gebacken. Weil ich dachte, das kriege ich hin, das bisschen an Buchhaltung. Ich backe, mache dann halt nur 5 Tage, dann hatte ich da einen Tag noch weniger auf. Und dann funktioniert das schon, kriege ich das auch alleine hin. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass das mich total fertig gemacht hat, so viel Zeit da rein zu ballern und dann am Nachmittag irgendwie doch nochmal an den Rechner zu müssen. Und habe dann schnell gemerkt, nee, alleine schaffst du es nicht. Und dann hatte ich halt einen Bäcker, wo ich dann einen Tag, glaube ich, in der Woche dann trotzdem gemacht habe. Das fand ich eigentlich ganz schön. Aber ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Also das, was ich total toll nach wie vor finde, ist, sich Rezepte auszudenken und auch mit der Eva zusammen zu überlegen, was können wir noch machen und lass uns mal was ausprobieren. Und dann schreibe ich dann ein Rezept und dann probieren wir das und dann verändern wir das eben so, bis es uns gefällt. Also wir arbeiten an allen Broten, die wir haben, eigentlich nach wie vor weiter. Und das ist eben das, was mir dann auch Spaß macht. Aber ich bin nicht mehr der Macher. Bin der Denker dahinter, kann man vielleicht so sagen, dass ich mitdenke und miterfinde und dann eben sage so, dann mach das doch mal so oder überleg mal, wie du es anders machen kannst und gib das so als Anstoß vielleicht mit.
Aber nicht, weil du keinen Spaß mehr am Backen hast, sondern weil es sich anders weiterentwickelt, oder wie würdest du das beschreiben?
Also Spaß macht es mir schon noch, aber es ist trotzdem auch noch mal was anderes als im Hobby zu backen. In diesem großen Stil zu backen. Es ist halt wirklich eine andere Routine, die du hast, haben musst dann ja auch. Du musst, da geht es um Schnelligkeit, da kannst du nicht einen Teig irgendwie, was weiß ich, 6-mal Falten geben oder sowas, sondern da bist du gut getaktet. Ne? Und das ist körperlich sehr anstrengend. Und in der Struktur, die wir haben, ist es auch geistig, mental sehr anstrengend, weil ich dann auch immer denke und versuche, Prozesse zu verändern. Insofern passt es für mich jetzt nicht mehr so richtig, im großen Stil einfach da zu backen. Sondern dann sage ich, ja, ich überlege mir ein Rezept und dann probieren wir das im kleinen Stil erstmal natürlich immer aus. Und das macht mir dann schon noch Spaß. Ne? Aber die Routine und nicht. Ne?
Ist es dann wieder, dass du so ein bisschen mehr in dieses Hobbybäcker-Dasein zurückverfällst in dem Moment, wo du sagst, ich experimentiere ein neues Brot aus und sagst, ich gehe nochmal so ein bisschen dahin zurück, wo ich hergekommen bin? Oder ist auch das schon wieder dann anders als früher, wo du gesagt hast, vielleicht mal, ach, ich mach mal was Neues?
Vielleicht kannst du dann da so ein bisschen sagen, wie das von deiner Seite dann oder wie du das siehst, weil ich habe, glaube ich, diesen Abstand jetzt so, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß, wie habe ich das als Hobbybäcker gemacht und wie mache ich es jetzt. Aber klar gehst du dann schon, also das manchmal lacht Eva mich dann auch so ein bisschen aus, weil sie merkt, okay, das ist so der Hobbybäcker-Einfluss, der dann doch noch so durchkommt. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich gebe ja zu, ich war noch nie in einer großen Bäckerei, in keiner Bäckerei. Ich habe in keiner Bäckerei gelernt, deswegen überlege ich mir selber Ansätze, die ich aus dem Hobbybacken einfach kenne. Ich mache immer, wenn ich ein Rezept mache, mache ich immer noch auf ein Brot, also ein Kilo Teig. So, ne? Also 500 Gramm Mehl und rechne mir daraufhin das Rezept aus und skaliere das dann hoch. Ich glaube, in einem professionellen Bereich machst du das eigentlich auf 10 Kilo Teig oder sowas, rechnest du das. Ne? Aber das so, Kleinigkeiten, Größe, ne? Genau, so Kleinigkeiten, so kann ich halt am besten rechnen und so habe ich immer gerechnet, dann mache ich das halt auch weiter so. Ne? Oder dass wir jetzt so ein bisschen bei dem Sauerteigen nochmal zurückgehen, auf den Hobbybäcker-Bereich, hast du ja eben gesehen im Keller, dass wir da so eine Isolierbox mit einer Terrariumheizmatte haben und einen Temperaturfühler mit so einem Thermostat, der dann an ausmacht. Ne? Da hat mich der Lutz nochmal ein bisschen draufgebracht, der Lutz Geißler. Mhm. Ich habe den Anfang April besucht in seiner Backstube und der macht das halt auch mit dieser Isolierbox. Da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also die erste Stufe vom Sauerteig würde ich vielleicht dann auch in der Gärbox machen. Die zweite Stufe machst du dann halt in der Backstube bei 25 Grad in der Backstube. Aber dann hast du halt so eine große Teigmenge. Das sind ja 5-6 Kilo Teig, die du hast im Sauerteig. Dann geht das natürlich dann auch viel, also die Temperatur fällt dann nicht so schnell.
Klar, ist ja mehr Masse.
Genau, ist mehr Masse. Da brauchst du dann keine Gärbox für. Aber für kleine Mengen für die erste Stufe des Anfrischen, warum muss ich mir da jetzt einen Gärschrank für mehrere tausend Euro hinstellen, wenn das auch mit so einer kleinen Box funktioniert, wo dann eben die Teige auch reinpassen? Also so bist du dann immer noch so ein bisschen in der Hobbybäcker-Denke.
Ja, das ist ja ein bisschen, wo ich sage, das ist auf der einen Seite, ich finde das ganz nett, weil ich das irgendwie denke, ach guck mal, das ist so simpel, kann es auch im professionellen oder im Business-Umfeld sein. Und auf der anderen Seite ja auch ein Klischee, dass Hobbybäcker so arbeiten. Es gibt ja auch dann die anderen Hobbybäcker, die dann eben genau für sich für 15.000 Euro einen Weinkühlschrank hinstellen, der irgendwie 12 Grad macht oder sowas, wo ich dann, oder 18 oder keine Ahnung, wo ich dann auch denke, ich bin gerade unsicher, um was geht es hier gerade eigentlich? Ja,
geht es hier um. Also du hast keinen Weinkühlschrank für 15.000 Euro.
Nein, und wenn, dann wieder Wein drin und kein Sauerteig okay, oder sowas.
Okay, das wäre gut.
Aber ja, ich habe beides nicht. Nein, also bei mir ist tatsächlich der einzige Ort, wo der Sauerteig steht, ist im handelsüblichen Kühlschrank, das Anstellgut.
Aber du hast gar nicht so eine Gärbox.
Ich habe
so einen Gordon Taylor oder sowas.
Genau, das habe ich. Genau. Und ich hatte gerade schon so gedacht, naja, da bin ich ja sogar besser aufgestellt, weil ich dann...
genau, weil du schon eine professionelle Box hast. Genau.
Eine offizielle Gärbox sozusagen.
Genau, ja, stimmt. Und
das ist jetzt auch nur, ich weiß gar nicht, was das Ding kostet, irgendwie 100, 150 Euro.
Ja, ist nicht so teuer, aber es ist ja halt auch kleiner, passt dann wirklich nur so ein kleines Marmeladenglas oder vielleicht drei.
Naja, da passt so, keine Ahnung, was passt da rein, so eine, diese kleinen, du kennst ja diese, ich sag mal, Hobbybäcker-Teigschüsseln, Teigwannen, sowas passt da rein,
ja, ja.
Genau. Ne? Oder eben halt das Glas, was man dann üblicherweise so hat, ne? Das Gläschen.
Das kleine Gläschen, das kleine Marmeladenglas.
Du bist ja schon in Eimern unterwegs, habe ich gesehen. Genau, da sind bei mir nur Mehle drin gelagert, die bei dir wiederum nur in Säcken gelagert werden. Genau. So unterscheidet sich das. Ja, in der Tat. Also genau, das fand ich vorhin ganz, ganz spannend, dieses, da sind doch noch so Aspekte drin, was Hobbybäckerin angeht. Und ich finde das ja auch, das muss ja gar nicht verloren gehen. Also warum?
Nö, genau, damit habe ich ja den Erfolg ja auch aufgebaut so ein bisschen. Indem, dass ich einfach gemacht habe, wie ich dachte und nicht, wie andere gemacht haben. Ich glaube, dieses sich nicht entlanghangeln von dem Handwerk, das ja so schon deine, die Ausbildung ist ja irgendwie klar strukturiert und klar, was du lernst, und wenn das eben nicht da ist, dann versuchst du halt selber irgendwie deine Wege zu finden, und die sind unter Umständen unkonventionell, aber ich glaube, deswegen macht es dann eben die Brote auch nochmal besonderer.
Apropos Brote, wenn ich mich jetzt so rumdrehe, dann hängen hier an der Wand 1, 2, 3, 4, 5 auf der linken, 5 auf der rechten. Ich glaube, es sind unterschiedliche. Ne? Ich habe es noch gar nicht genau. Es sind andere, ne?
Ja. Und wenn du ganz so oben guckst, siehst du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auf der anderen Seite Freitag und Samstag.
Das heißt, Dienstags, Mittwochs und Donnerstag gibt es die einen 5 Brote und Freitags und Samstags die anderen, und Montags gibt es gar nichts.
Richtig, Montag ist zu.
Und Sonntags auch.
Genau.
Okay. Ja. Hat sich diese Tafel jetzt in den letzten anderthalb Jahren verändert?
Also sie hat sich am Anfang sehr stark verändert, weil ich immer mal wieder gewechselt habe, weil ich selber mich gelangweilt habe, wenn ich immer die gleichen Brote gemacht habe. Auch das ist ein Grund, warum ich eigentlich keine Lust mehr habe, in der Backstube zu stehen, weil es halt immer das Gleiche ist. Und wir gemerkt haben, die Kunden wollen immer das Gleiche. Das heißt, es gibt so ein paar Bestseller, die kannst du nicht aus dem Sortiment nehmen, dann sind die Kunden enttäuscht.
Was ist der Bestseller hier?
Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist so, also die Bestseller sind Prinzessin Emma, das ist ein Dinkel-Vollkornbrot mit einem Emma-Sauerteig, also ein reines Sauerteigbrot. Das habe ich eigentlich schon als ich ausgeliefert habe, gemacht. Das ist so das Älteste eigentlich, was immer noch geht und was es wirklich auch jeden Tag gibt, weil das so beliebt ist, dass wir das tatsächlich auch Freitag und Samstag machen.
Dein Brot- und Butterbrot.
Brot- und Butterbrot.
Ja. Für ein Brot- und Buttergeschäft, weil man sagt, das ist so, das geht immer.
Das geht immer. Und dann das Rumpelstilzchen, das machen wir eigentlich auch schon sehr lange. Das ist eigentlich ein relativ simpel herzustellendes Brot, aber ist ein Rotkorn-Vollkornbrot, also ein Rotkorn-Weizen-Vollkornmehl drin. Auch nur ein Sauerteig, aber ganz viel Saaten. Also es ist der Saatenanteil ist relativ hoch. Es ist ein Kastenbrot, dementsprechend der Preis auch ein bisschen teurer. Aber das geht auch wie Bolle. Also es geht super gut. Und dann der Hotzenplotz ist ein einfaches Roggenmisch. Das ist jetzt auch was günstiger. Haferhänsel ist ein Dinkel, ein helles Dinkelbrot mit einem Porridge, mit einem Kochstück aus Haferflocken und zuckerigem Sirup und Salz. Das sind so die All-Time-Favorites. Und dann haben wir eben gesagt, okay, die gibt es wirklich immer. Und dann machen wir ein Monatsbrot. Und das war jetzt in diesem Monat der Nussknacker, das war ein Walnussbrot, beziehungsweise im letzten Mal, also im Mai. Und im Juni machen wir jetzt dann ein einfaches Weizen-Sauerteigbrot mit einem gekochten Sauerteig. Also wir haben Sauerteigreste, die kochen wir und haben so ein Mehlkochstück, ein relativ einfach hergestelltes Mehlkochstück. Und dann machen wir das einmal in Natur, also ohne alles. So ein Alltagsbrot. Und dann aber auch ein besonderes, das heißt einmal Silbersäckchen ist dann das Natur, und das Goldsäckchen hat dann so Saaten oder Nüsse oder Trockenfrüchte oder Trockenfrüchte drin, so dass es so ein bisschen was Besonderes noch ist. Also da spielen wir schon so ein bisschen mit den Geschmacksrichtungen dann auch, dass wir für die was Simples für morgens auf Butterbrot haben wollen, was haben, und für die eben so ein bisschen experimentell unterwegs sind, machen wir dann eben noch ein bisschen was anderes.
Und klingt ja schon so ein bisschen sommerlich, ne? Also ein reines Weizen ist ja eher dann was Helleres, ja, ne? Genau. So was Leichteres. Ja, im Gegensatz zum Rumpelstilzchen, was ja sehr kernig um die Ecke kommt.
Genau.
Gehaltvoll.
Da versuchen wir es natürlich auch auf die Saison jeweils dann so ein bisschen einzustellen. Freitag, Samstag ist dann unser Baguette-Wochenende, wo wir dann jetzt auch dreierlei Sorten haben. Das Pinocchio.
Das hier, ne? Mhm.
Genau. Und das
machen wir auch dann von Anfang an dabei, oder?
Ja, eigentlich schon, ja, genau. Das habe ich, zumindest als wir eröffnet haben, hatte ich das Pinocchio dabei. Und das machen wir jetzt zum Beispiel auch mit Walnuss, Rosmarin und Tomate, Kräuter.
Mhm, ich kriege Hunger.
Ich habe noch was in der Backstube.
Genau, gehen wir gleich nochmal rüber.
Ja. Genau. Ja, und dann Frau Holle ein Toastbrot. Also das geht auch wie Bolle, Frau Holle.
Das ist ein echt normales Toastbrot?
Normales Toastbrot.
Da haben andere Bäckereien ja vor 15 Jahren, 20 Jahren aufgegeben, das zu backen.
Ja.
Ein Toastbrot. Ich kenne keine Bäckerei. Nee, gibt es auch bei Harry und anderen Kamps und großen.
Sucht euch einen aus. Aber es ist halt so das beliebteste Brot der Deutschen. Ne? Das Toastbrot ist wirklich auf, ich glaube, tatsächlich auf Platz Nummer 1. Und ich habe es mal ins Sortiment genommen, weil ich es halt toll finde, dieses ohne irgendwelche Zusätze. Ne? Wir machen das dann einfach mit einem Pulisch und ein Rapsöl, einen guten und ein bisschen Zucker rein.
Ich oute mich jetzt mal an der Stelle als ambitionierter Hobby, nein, ambitioniert ist ja eine Wertung, als Hobbybäcker oder, keine Ahnung, zu Hause, Freizeit, wie auch immer, selbst Bäcker. Toastbrot mache ich eigentlich nicht.
Warum?
Ich finde, das ist verhältnismäßig aufwendig zu machen im Gegensatz zum, wie lange hält es sich und wie schnell wird das einfach so wegkonsumiert dann zu Hause mit zwei pubertierenden und fast pubertierenden Kindern. Das ist dann so sehr inflationär im Verbrauch, würde ich mal behaupten. Ja. Also, und dann, also die Kinder sind auch sehr häufig, dass sie sagen, sie machen sich mal eben so einen Sandwich-Toast irgendwie so zwischendurch oder wenn die keinen Bock auf das richtige Essen haben, was ja in dem Alter gelegentlich mal vorkommt. Und ich habe das Gefühl, das würde verheizt. Ist mir zu schade. Ich bin ganz ehrlich, ich kaufe Toastbrot an der Stelle.
Echt?
Ja, aber es ist auch das Einzige.
Also ich finde es eigentlich relativ easy in der Herstellung, muss ich sagen, weil du kannst halt, also wir packen halt relativ viel davon in den Ofen, passt halt mehr, weil es ein Kastenbrot ist, rein. Und das Kneten ist jetzt nicht aufwendig.
Ja, aber wenn du das dann zu den normalen Dingen auch noch machst, zu Hause, das ist nämlich jetzt der entscheidende Unterschied, dann ist es doch nochmal, das ist ja ein kompletter...
Aber du machst Brötchen, das ist doch aufwendiger zu machen zum Beispiel, oder? Oder ein Brot jetzt zu wirken, ist was der Unterschied?
Naja, aber das bei den Brötchen, ich mache ja dann so viele, dass ich es gerade noch im Haushaltsofen mit zwei Durchgängen hinkriege. Sonst kriegst du das mit den Gärtoleranzen ja irgendwie zu Hause auch nicht hin. Und das sind dann so viele, dass das dann wirklich, weil wir dann nicht jeden Tag Brötchen essen, sondern eher, ich sag mal, so ein Wochenendding oder Feiertag, das geht dann über 200 Wochen über den Tiefkühler, läuft das. Das heißt, das ist... finde ich dann nicht so, das hat nicht so ein, so kaum da schon weg. Also ich habe das Gefühl beim Toastbrot, ich bin viel länger dran, das herzustellen, als dass das am Ende dann gegessen wird im Verhältnis zum normalen.
Ich meine, so drei große Kasten vom würdest du ja eigentlich schon reinbekommen in den Ofen, oder? Dann hast du so...
Ich sage nicht, dass ich das nicht hinkriegen würde.
3-4 Kilo
Bisher habe ich das nur immer davon abgehalten, also ich dachte, wenn ich sehe, wie bei uns Toastbrot durchgeht, dann ist mir das zu schade, die ganze Zeit noch zu investieren, das selber zu machen. Okay. Beim normalen Brot, Brötchen, Baguette und all die anderen Dinge, ich finde, das hat einen längeren Gegenwert. So.
Okay.
Aber vielleicht, du hast recht, ich bin auch manchmal so ein bisschen kniepig, dann zu sagen, jetzt muss ich mir noch so eine Form, die dann erstmal 30 Euro kostet, keine Ahnung, kaufen. Das heißt, ich muss erstmal 90 Euro ausgeben, um überhaupt das erste Toastbrot backen zu können. So, jetzt fange ich nicht an zu rechnen, wie viel Toastbrot kann ich mir für 90 Euro kaufen, das mache ich nicht, aber so das ist für mich manchmal so eine hohe Hürde, überhaupt dann so ein Thema anzufangen, weil ich dann denke, lohnt sich das, stimmt das in Summe irgendwie? Ich meine, weil so ein Brotform hält ja ewig, wenn du nicht, also mutwillig zerstörst, geht die nicht kaputt. Ne? Von daher ist das eigentlich, das ist ein falscher Gedanke, aber ich erwische mich da manchmal so bei und ziehe mich dann, denke, okay, eine Form brauchst du nicht kaufen, weil das ist genau der Punkt, ein Toastbrot lohnt gar nicht. Also das ist irgendwie mein Kopf,
ist das echt so,
kommt so ein rotes X. Ja. Drei, dann ist diese erste Hürde schon so hoch, da denke ich, machen wir eben vielleicht mal irgendwann anders und mal gucken. Und so gehen die Jahre ins Land. Und kaufe dann einfach doch das. Also ich kaufe Toastbrot. Und so schlecht ist das gekaufte Toastbrot leider nicht.
Meine Kinder lieben das gekaufte Toastbrot auch tatsächlich. Also ich müsste das jetzt auch nicht machen, aber trotzdem habe ich natürlich den Anspruch, weil wir hier Bio und ohne Zusätze verkaufen, weil in den Toasts, die du kaufst, ist ja echt auch viel Schrott drin, muss man auch einfach so sagen. Ne?
Ja, ist jetzt, ja gut, es sind auch die Sachen drin, die nicht draufstehen, ne? Mutmaßlich.
Sollte auch immer mal wieder diskutiert werden, ob man das nicht mal ändert. Ne?
Also absolut.
Es kommt auch immer mal wieder hoch, Gott sei Dank. Ne?
Bin ich total dafür, würde ich sofort unterschreiben. Ich sage auch, okay, die Menge macht es vielleicht auch. Da bin ich dann jetzt erstmal fein, weil ich sage, okay, ich bin nicht immer zu Hause zum Essen. Woanders weiß ich das im Zweifel auch nicht. Also irgendwie ein bisschen lebe ich damit und lebe da gut mit. Wir kommen ein bisschen ab. Ich wollte noch mal so ein bisschen durch dein Brot durch. Also wir essen zu Hause gekauftes Toastbrot.
Okay, alles klar.
Aber vielleicht ändern wir das mal.
Kannst ja öfter mal zu mir kommen und mal die Frau Holle probieren.
Ja, dann lad mich ein. Gut, was haben wir noch? Die gute Tat, nee, Saat. Die gute Wortspiel, Saat. Oder?
Findest du?
Ja, weiß ich nicht.
Das hat ja immer irgendwas mit Märchen zu tun, ne?
Das stimmt.
Ja, so war das die Idee
noch,
dahinter.
Das habe ich noch
nicht
gedacht.
Hast du noch gar nicht gemerkt. Okay, der Groschen fällt langsam. Ja, zum Beispiel der Keimling, der Däumling, oder?
Ah.
Hm? Pinocchio, die lange Nase.
Ja, das,
Frau Holle mit so, ne, Toastbrot ist so locker luftig.
Okay.
Die gute Saat, da hast du halt, ist ein Weizenbrot mit Sauerteig und viel Saaten mit drin. Rosinella ist ein süßes Brot mit Rosinen und das machen wir auch in dreierlei Varianten. Einmal ohne Rosinen und einmal nochmal marmoriert mit Schokolade und Kakao.
Für die Rosinenhasser.
Genau, gibt es ja auch. Ne? Und dann machen wir halt, also aus Pinocchio und Rosine machen wir dann aus dem Grundteig dann eben verschiedene Sachen zum Wochenende Klar. hin. Dann haben wir da nochmal ein breiteres Angebot, ohne jetzt groß mehr Aufwand zu haben. Ja, so, also am Wochenende ändern wir dann auch immer so zwei Sorten jeden Monat. Und eben saisonal dann gucken wir Pinocchio dann das Baguette nochmal irgendwie ein bisschen verändern. Also es hatte jetzt auch schon mal eine Meerkornkruste oder eine Sesamkruste oder waren mal Oliven drin oder so. Ne? Also kann man ja sehr viel mitspielen und da versuchen wir immer auch ein bisschen was Ausgefallenes zu machen.
Es gibt dann aber wirklich nur diese fünf Brote jeweils, nicht mehr. Also es gibt nicht noch irgendwo was hier jetzt nicht steht.
Ja, kann man so sagen. Also in der Woche haben wir wirklich nur die fünf Sorten. Am Wochenende durch dieses den Grundteig verändern, haben wir dann halt natürlich schon ein paar mehr Sorten noch. Mhm. Ich glaube, da sind es dann auch sechs Sorten insgesamt, plus dann eben die Varianten jeweils. Da ist das Angebot dann nochmal ein bisschen größer. Aber es sind auch unsere umsatzstärksten Tage, der Freitag und der Samstag. Und insofern können wir da auch so ein bisschen mehr Angebot nochmal liefern.
Sehr gut. Guck mal so ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, wir machen mal eine Folge irgendwann, wo wir nur über dieses, wie funktionieren eigentlich Brotsorten in so einem Laden hier in Brühl.
Ja, das ist ein gutes Thema. Ja.
Weil ich glaube, dass da können wir uns, ich habe jetzt schon 20 Fragen und ich weiß, dass das führt total irgendwie dann ins Bodenlose heute. Mhm. Aber ich habe einen ersten Eindruck und wir werden das nochmal nochmal vertiefen.
Sehr gerne.
Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das interessiert viele, vielleicht auch welche, die selber ja überlegen, sowas zu machen, wie du das machst. Mhm. Da stehst du ja auch wahrscheinlich mit anderen in Kontakt, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, also in Kontakt ist vielleicht übertrieben. Also ich bin tatsächlich nicht gut vernetzt, wenn man so sagt. Also jetzt, ich bin nicht in Erinnerung drin oder ich habe kein großes Bäckernetzwerk, wo ich irgendwie vielleicht auch ernst genommen werde oder so. Also es ist immer noch so, dass ich da eine Sonderstellung habe, habe ich den Eindruck. Vielleicht auch von mir gebaut, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich offen für Kontakte und habe gerne Kontakte. Bei Quereinsteigern ist es so, die bringen mir persönlich jetzt natürlich nicht mehr so viel Input. Die wollen viel Input von mir haben, das stimmt schon. Also die viele, die mich anrufen oder mir schreiben und sagen, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal da Tipps geben, ich möchte mal in der Backstube über die Schulter gucken und so. Das ist alles, arbeite ich jetzt immer mehr auch abprallen lasse. Weil es einfach Arbeit ist. Also Klar. jemanden in die Backstube, auch ein Praktikum oder sowas, das mache ich eigentlich auch alles nicht mehr, weil es wirklich für uns immer ein Aufwand ist, jemanden anzuleiten und aufzupassen, dass er auch alles richtig macht und so. Das ist mehr Arbeit, als dass es uns hilft. Also das tut es einfach nicht, wenn du jemanden Ungelerntes dann da stehen hast. Auch ein Quereinsteiger, der hilft dir nicht.
Der stellt nur 100 Fragen. Ne?
Genau, der ist halt interessiert. So, das ist schon schön. Das tut mir manchmal auch ein bisschen leid, dass ich das nicht anbieten kann. Mhm. Und es funktioniert im Betrieb und im Ablauf dann im Moment zumindest nicht. Also
genau, und das klingt vielleicht im ersten Moment unsympathischer, als es ist. Ich überlege gerade, wenn ich das jetzt so hören würde, wie das vielleicht auf mich wirkt. Aber es ist natürlich ein Punkt, wo ich das unterstützen kann. Also es gibt eine gewisse Größe, in Klammern kleine, und ich glaube, da bist du gerade mit deinem Betrieb, wo du das vom Herzen her sehr gerne machen möchtest, weil du eigentlich sagst, es sollte viel mehr geben, die das so machen.
Definitiv.
Und daran mangelt es nicht, sondern es ist einfach, du bist noch zu klein, als dass du das eben jemanden mitnehmen kannst. Ich glaube, du bräuchtest eine gewisse Größe. Vielleicht erreichst du die irgendwann, keine Ahnung, das wissen wir nicht, wo das dann eben wieder geht. Aber das ist vielleicht auch ein Dilemma, so fühlt es sich für mich an, weil natürlich immer die Frage ist, naja, wie kommt man denn, wenn man aber diesen innigen Wunsch verspürt, ich möchte das gerne mal erfahren, wie kommt man dann dran? Also das ist natürlich schon irgendwie Ich habe jetzt keine Lösung, aber das...
Ja, es gibt natürlich Modelle, dass man sagt, okay, du zahlst mir dafür, dass du bei mir in der Wachstube stehst, ne? Und dann stelle ich mich dann dazu und bin dann eben derjenige, der dir das beibringt. Mhm. Das aber, ich verstehe, dass das unsympathisch rüberkommt oder dass ich jetzt auch mal angeboten habe, du kannst mir 2 Stunden über die Schulter gucken, mich löchern mit Fragen, aber du musst mir dafür was Geld geben, ne? So, das klingt total blöd. Aber eigentlich ist es dann auch eher so, dass man sagt, man hält sich die dann so ein bisschen fern damit dann auch. Ja,
zumindest, ne? Kann man vielleicht ein bisschen, und das, auch das ist gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich persönlich empfinde das nicht als unseriös oder so nach dem Motto, naja, das ist das irgendwie, klingt so einer Geldmacherei oder so. Das ja, ist ja
das
so,
ist auch nicht das, was ich möchte.
Genau.
Ich möchte da kein Geld mit verdienen. Ne?
Eben, dann würdest du ja Milenas Brotconsulting machen,
ja,
oder
genau.
So.
Brotberatung oder was weiß ich, Gründungsberatung oder so, ne? Aber ja. das ist ein Dilemma. Also ich möchte kein Geld damit verdienen, jemandem Tipps zu geben. Ich mache das ja total gerne. Kommt auch so aus dem Hobbybereich, dass ich da ja schon viel Tipps gegeben habe in so diesen Facebook-Gruppen und so, waren wir ja viel unterwegs und haben da geholfen und auf Fehlersuche gegangen. Das macht mir ja schon Spaß. Mhm. Aber ich merke einfach, wie meine Energie und meine Kapazität einfach aufgebraucht ist. Und ja, wenn dann sowas noch dazu kommt, dann muss es für mich dann irgendwie auch sich lohnen oder irgendwie eine Entlohnung haben, wo ich merke, dann habe ich eben auch ein bisschen was davon. So.
Genau.
Ne? Also da mit den Quereinsteigern, das tut mir auch leid dann, aber vielleicht hilft ja dieser Podcast jetzt so ein bisschen, dass ich da was erzählen kann. Und mit den Profis, die da habe ich ja schon auch unschöne Erfahrungen mitgemacht, die dann so mir in Zeitungsartikeln dann eine Klatsche gegeben haben, so hintenrum. Weil das hat man schon gemerkt, dass die das nicht toll finden, so von der Bäckerinnung oder so.
Das ist jetzt bezogen tatsächlich auf dein Business hier als direkte Reaktion?
Ja.
Mhm.
Ja.
Okay, magst du ein bisschen erzählen? Ich meine, wenn es in der Zeitung gestanden hat, dann kannst du es ja auch...
Es ist so öffentlich, ne? Also ich habe zu meiner Eröffnung im Dezember habe ich einen Artikel bekommen in unserem hier im großen Kölner Blatt, Kölner Stadtanzeiger, wo dann drin stand, dass ich eröffne und hier einen Laden und ich mache das als handwerklich und habe es nicht gelernt und so, aber hier kann man jetzt Brote kaufen, ich habe mit einer Ausnahmebewilligung und so weiter, ne? So ein bisschen die Geschichte erzählt.
Also eine ganz normale Berichterstattung,
ganz normal,
lokal,
genau,
hier passiert was. Und
genau, hier okay, wird jetzt eine Bäckerei eröffnet. Ne? Mhm. So gibt es ja hier in Brühl gar nicht mehr. Also ich bin wirklich die einzige Bäckerei,
ist
die
so?
Handwerklich backt. Einen Monat später habe ich dann einen Bericht gelesen, wo es dann auch um Handwerksbäckereien im Rhein-Erft-Kreis geht, initiiert oder auch interviewt wurde der, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber unser Innungsmeister da von Rhein-Sieg-Kreis oder so, der auch eine Bäckerei hat. Und dann wurden eben die handwerklich arbeiten, aufgezählt. Es sei mal dahingestellt, ob die Fertigmischungen und sowas nutzen. Eine Handwerksbäckerei heißt ja nicht, dass die auch handwerklich gut arbeiten, ne? So. Ich glaube, es ist gang und gäbe, dass Backmittel und sowas verwendet werden. Und dann hieß es dann, wurde er dann zitiert, der Innungsmeister, und der sagte dann, jetzt weiß ich den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er meinte dann so, ja, in Brühl gibt es ja jetzt auch keine Bäckerei mehr, die einen Bäckermeister hat. So, und da, es geht um den ganzen Rhein-Erft-Kreis, da muss er jetzt nicht explizit Brühl benennen. Und das war dann eben schon so eine Ohrfeige, die 100% ganz klar in meine Richtung ging. Es gab noch so 2, 3 andere Kleinigkeiten. Es war fachlich, war das alles richtig. Es war nichts, wo man sagen könnte, ihr habt da Scheiß erzählt. Es war fachlich alles richtig, aber eben so, dass die mich schon so abgewertet haben damit. Und das fand ich, ist eigentlich ein Trauerspiel. Also das, ich habe da, mir ist das egal. Können die machen, mich da runterbuttern. Ich habe hier Erfolg. Weiß ich nicht, was die davon haben. Ich fand es kindisch irgendwie, das zu machen.
Das ist, glaube ich, etwas, das, ich behaupte jetzt mal, das muss man dann aushalten. An deiner Position, das müssen, glaube ich, auch viele andere aushalten.
Das muss an einem abprallen.
Gleichzeitig nehme ich aber schon wahr, wobei ich mich jetzt nicht intensiv damit beschäftige, das vorweggeschickt, ich nehme aber schon hier und da wahr, dass sich zumindest in der Diskussion eine Bewegung in der Profiszene getan hat oder eingestellt hat. Die ist noch lange nicht zu Ende, glaube ich. Da ist noch viel zu tun. Und die Frage ist ja, wo möchte man denn hin mit der Diskussion? Möchte man hin zu sagen, wer ist jetzt der Bessere, der Profibäcker oder der, ich sag mal, ambitionierte Hobbybäcker mit Sonderausnahme, was weiß ich nicht, was für eine Genehmigung, der dann Erfolg hat und andere können sich das einfach nicht erklären und dann sind die aber trotzdem doof, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Oder sagt man, okay, warum ist das denn eigentlich so? Also der tiefere Grund dahinter ist ja ein anderer. Warum du Erfolg hast und die anderen hier keine Bäckereibetriebe mehr richtig haben.
Ja, irgendwie muss es einen Grund haben, oder?
Genau. Und die Diskussion finde ich ja viel wertvoller und ich glaube, dass die schon im Gange ist. Mhm. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das echt noch, und da will ich keinem zu nahe treten, auch ein Generationenthema ist. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja in vielen anderen Bereichen auch, dass es ein, zwei Generationen braucht, bis sich etwas wirklich fundamental so verändert, dass was anderes, was Neues entstehen kann.
Ja.
Und man muss der Sache einfach ein bisschen Zeit geben und bis dahin vielleicht an einer oder anderen Stelle ein dickeres Fell haben.
Ja, ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also insofern, ich habe ja wenig Konkurrenz. Ne? Also die Ketten, die wir hier haben, die machen halt alle irgendwie das Gleiche, egal ob du jetzt bei der Kette oder bei der Kette kaufst. Insofern habe ich hier ein Alleinstellungsmerkmal, bin da außer Konkurrenz damit und mir gefällt's. Also ich brauche jetzt nicht da jetzt jemanden, der mir dann sagt, hier, bist kein Bäckermeister. Ja, bin ich nicht.
Planst du auch nicht?
Nö.
Jetzt erst recht nicht.
Oder vielleicht warte ich, bis ich 47 bin, dann frag mich dann nochmal. Weil dann darf ich ja einen Meister machen. Ohne Ausbildung.
Ah, okay.
Ne, 47 ist ja die Grenze. Ich bin jetzt, werde jetzt 46 dieses Jahr.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, es dauert ja noch 20 Jahre.
Oh, vielen Dank. Ja, nee, leider nicht. Aber ja, dann kann man das natürlich nochmal überlegen. Aber eigentlich bin ich froh mit den Broten. Ich habe eigentlich keine Lust, Brötchen zu machen. Das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass man so kein süßes Gebäck machen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Kaffee aufmacht, dann wäre es natürlich schon schön, so süße Schnecken oder sowas zu machen. Darf ich machen, wenn ich die zum Direktverzehr ja backe, dann darf ich das. Aber die dürfen das nicht mit nach Hause nehmen, also die dürfen damit nicht rauslaufen.
Du darfst nur auf den Teller legen, aber nicht in die Tüte packen.
Genau, so.
Okay, ja.
Die dürfen damit nicht raus und dann kannst du sowas nicht anbieten im Café und die sagen, ja, ich will es aber gerne mit nach Hause nehmen. Das funktioniert dann eben nicht.
Ja,
ne?
Klar.
Und da überlege ich noch so ein bisschen dran, ob ich das nochmal vielleicht angehen soll oder noch eine zweite Ausnahmebewilligung dann für diese Sachen nur mache oder so, kann man ja auch überlegen, wenn man sich da jetzt auf eine Sache spezialisiert oder so. Aber da, gucken wir mal.
Ja, ich sehe schon, wir haben ja auch genug Themen für die Zukunft.
Genau.
Also das ohne, genau, also ist einiges los. Ich finde das spannend und was ich noch gerne so auch, was mich da so ein bisschen interessiert. Und du hast ja auch noch ein anderes Einkommen, du hast ja noch gearbeitet, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, nebenher oder was eigentlich neben wem her lief, da schon.
Eine Zeit lang parallel, ja, aber genau.
Machst du das auch alles noch?
Ja, genau, die Sportschau mache ich auch noch.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt, es wird weniger, also ich merke schon, dass ich dann eher auch mal Sachen absage und Sonntage dann, es ist ja immer sonntags, ne, die ich dann nutze, aber ich kann mir durchaus vorstellen, deswegen habe ich den Fuß auch noch so drin gelassen, dass es, wenn ich jetzt personell ein bisschen besser aufgestellt bin, auch da nochmal ein bisschen mehr wieder mache, weil es irgendwie schon Spaß macht, da zu arbeiten und es gibt natürlich auch nochmal ein bisschen Geld dann so, was relativ einfach verdient ist für mich. Insofern möchte ich das erstmal noch nicht ganz außen vor lassen. Das läuft tatsächlich noch weiter, ja.
Und macht auch immer noch Spaß.
Ja, ja. Weil Fußball ist zwar nicht mein Ding, so, ne, aber diese Sportschau-Beiträge, die ich ja, die Spielberichte mache ich da für die erste Bundesliga-Sportschau, heißt schon irgendwie cool, da zu arbeiten und die Spiele zu gucken und dann zu schneiden. Und dann bist du in 4-5 Stunden dann durch und hast halt, ja, dein Tag erledigt, ohne sich zu langweilen oder so. Das finde ich halt so super. Ne? Das geht halt immer zack, zack, zack und dann auf Wiedersehen.
Genau, und beides, ich finde beides spannend. Und es hat ja nichts miteinander zu tun, also die beiden Dinge, die du machst. Ich finde aber, beides ist was extrem irgendwie Besonderes. Zum einen kann man nicht mal eben, also das, was du machst, und ich finde das wirklich, ich fand das sehr cool, ich glaube, dir ist es auch mal so ergangen, das hast du, glaube ich, mir selber mal erzählt, mal einen Beitrag, wo ich bewusst wusste, dass du den gemacht hast, am Vorabend, morgens in der Tagesschau, in diesem 30 Sekunden gesehen, diesen Zusammenschnitt nochmal als kurzen Einwurf. Und das ist ja schon was, irgendwie schon was Cooles, Besonderes, nach wie vor, trotz aller, jeder macht jetzt heute bei YouTube selber so sein Ding und so weiter, finde ich immer noch, es bei so einer großen Anstalt in so einem großen Rahmen zu machen, ist nochmal was anderes, hundertprozentig. Und das ist mit Sicherheit auch ein besonderes Gefühl. Und auf der anderen Seite, dieses hier das zu machen, ist ja auch etwas, was man nicht mal eben machen kann, so, was nicht mal eben so geht. Du kannst nicht mal eben so eine Backstube aufmachen. Das ist auch was Besonderes. Da musst du was, du musst was für können. Dann musst du, entweder machst du es dann richtig beruflich gelernt, okay. Oder aber in dem Stil, wie du es machst, ist ja nicht so simpel. Du brauchst dann die Genehmigung dafür. Du musst das richtige Konzept haben. Du musst auch, ja, so persönlich einiges mitbringen. Also das ist ja auch, das kann man nicht als Blaupause einfach kopieren und sagen, ich mache das jetzt mal. Das geht ja nicht. Das muss ja auch irgendwie für einen funktionieren. Und ich finde, beides ist so, und das verbindet die beiden Dinge dann doch wieder irgendwie, dass sie wirklich besondere Berufe, Tätigkeiten, wie auch immer sind, in denen du dich da begibst. Und das finde ich schon so, das finde ich schon cool, dass eine Person zwei so Sachen bespielen kann. Also Respekt, ich weiß, was das bedeutet, wenn man so auf verschiedenen Hochzeiten tanzt und noch eine Familie hat, ja, mit Kindern, die auch noch was von einem wollen.
Ja, kommt tatsächlich immer mal ein bisschen zu kurz dann auch. Das schaffst du sonst auch gar nicht, geht ja gar nicht anders. Eigentlich sollte man die Sonntage ja nutzen, um Familie zu bespaßen und so ein bisschen Zeit zu verbringen, aber ja, es ist eine schwierige Zeit. Also jetzt auch den Betrieb hier, den hast du immer im Kopf. Ne? Der ist immer da. Egal, ob du irgendwie Sonntag unterwegs bist, im Park spazierst oder so, das ist immer Thema. Das belastet schon auch, finde ich. Es ist anders, als wenn du angestellt bist, dann auch so im WDR, ne? Dann gehst du da hin, machst dein Ding, fährst nach Hause und hast fertig. Und dann ist das auch aus dem Kopf raus. So. Und dieses permanent sich mit einer Sache beschäftigen, das stresst schon auch. Das muss man auch wollen, glaube ich. Also eigentlich hatte ich immer von vornherein gesagt, nee, ich will Sicherheit haben, am Ende des Monats soll das und das auf dem Konto sein. Und ich möchte kein Risiko haben eigentlich. Ja, habe ich mir jetzt irgendwie doch anders eingebrockt als geplant. Aber
gut, das Geld ist ja auch am Konto.
Muss man wollen und muss man können. Ja, das schon. Aber du musst es halt wollen. Also ich glaube, es kann auch nicht jeder. Und ich wusste auch nicht, ob ich das kann. Und ich bin da auch echt reingewachsen und falle auch immer wieder auf die Nase. Sei es mit der Steuer, sei es mit irgendwelchen Anmeldungen. Also zum Beispiel hier die Schilder, die du hier jetzt am Schaufenster siehst, die Beklebung. Das hätte ich mir genehmigen lassen müssen. Und die sind hier vorbeigelaufen und haben gesagt, ach, das ist ja aber gar nicht genehmigt bei uns, das muss zum Bauamt. Und dann habe ich vom Bauamt eine Verwarnung bekommen, dass das nicht angemeldet wurde.
Jetzt müssen wir das müssen wir jetzt für die Hörenden da draußen mal kurz beschreiben, weil die denken jetzt, Gott, was hat die denn da gemacht?
Also,
Melena hier? Ich beschreibe das mal kurz. Ja, sie hat ein Schaufenster. Das ist ein ganz normales Innenstadtladenlokal. Hier ist jetzt nichts Besonderes.
Klein.
Ja. Ein Schaufenster, ganz normal bodentief mit einer Auslage. Da hängen drei Lampen drin und eine Tür, die kann man zufälligerweise aufmachen. Alles Fensterfront. So. Und jetzt hat die tatsächlich, das ist schon, ich weiß, Ironie kommt beim Radio nicht rüber, sagt man, deswegen mache ich einen Ironiehinweis, schon frech, dass du jetzt einfach in dein Schaufenster, ich glaube von außen dein Logo oben reingeklebt hast, das Brotbäckchen. Unten drunter sieht man so ein paar Bäume von hier. Ich weiß nicht, ob da unten noch was kommt, das sehe ich jetzt nicht.
Ja, so eine Wiese ist da noch, okay. Ne? Aber ist jetzt nicht alles so voll beklebt, dass man jetzt nicht mal reingucken kann.
Und in der Tür steht oben drüber, wir backen. Und dann stehen so, ich sag mal, Bullet-Point-artig aufgezeigt. Also wir backen eben mit Sauerteig und so weiter. Ne? Also das, was es hier so ausmacht, ohne Backmittel etc. pp. Unten, das habe ich auch noch nie gesehen, sind die Öffnungszeiten reingeklebt. Achtung, ich bin immer noch im Ironie-Modus.
Ne?
Ja, und der dezente und nette Hinweis, dass die Haustiere kurz draußen warten dürfen, während Herrchen und Frauchen hier drin einkaufen. Das ist schon unverschämt.
Maximum, ne?
Hat das Bauamt damit zu tun?
Ich bin mir auch unsicher. Ich glaube sogar, wenn du jetzt die Sachen von innen reinklebst, ist es dann auch nicht genehmigungswürdig, musst du dann nicht genehmigen lassen. Und ich habe dann auch ein sehr kryptisches Schreiben bekommen mit irgendwie Lichthöhe und was weiß ich, wo ich schon die Fachbegriffe gar nicht verstanden habe. Da hätte ich jetzt erstmal recherchieren müssen. Habe ich draußen, das hast du nicht gesehen, so ein Schild noch, das so zur Straße entsteht, auch völlig ungewöhnlich, dass man ein Schild rausmacht. Aber ich glaube, das hängt zu niedrig. Tatsächlich.
So ein Leuchtschild?
Noch nicht mal ein Leuchtschild.
Ach so, oben
einfach,
drüber.
Ja, genau. Einfach hier so ein Schild mit meinem Logo. Und,
ach, da jetzt sehe ich es da
unten. Genau.
Ja, genau.
Und ich glaube, man hätte es ein bisschen höher hängen können oder so, und dann wäre es gewesen. Und ich glaube, die Beklebung ist tatsächlich zu viel. Also man darf nur bis zu 100% des des Schaufensters bekleben. Und ich glaube, es ist sogar sie haben gesagt, das Schaufenster ist dreiteilig und ich darf nur zwei von den drei Teilen bekleben. Also total bescheuerte Regeln, wo ich so dachte, hä, was, wieso? Das ist mein Laden, lass mich doch entscheiden, wie ich das beklebe. Und wenn man nicht reingucken kann, ist doch mein Problem eigentlich. Ne? Aber gut, das Bauamt hat dann diese Auflagen mir auferlegt und dann habe ich aber dann jetzt den Antrag erstmal zurückgezogen, weil wir ja umziehen. Und dann habe ich gesagt, wir ziehen jetzt demnächst um, dann möchte ich mich jetzt da nicht noch mitten auseinandersetzen. Mache ich das mit dem anderen Laden, dann kommt da halt nur ein Logo drauf. Mal sehen, was dann da für Auflagen dann noch kommen. Aber
eine spannende Geschichte.
Ja, ist absurd, was einen da manchmal trifft.
Ja, schon gut, dass hier alles geregelt ist in Deutschland, ja.
Ja, vor allem, Ironie on.
Ja, ich wäre nicht darauf die Idee kommen, dass das Bauamt damit sowas zu tun hat. Also wenn du jetzt anfängst, hier dicke Leuchtreklamen zu machen, das ist irgendwie noch verständlich.
Okay, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das hier genehmigen lassen muss. Und zwar so ein paar Sachen, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass das jetzt für mich irgendwie relevant ist. BGN kam dann jetzt nochmal und der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel, die dann die gesetzliche Unfallversicherung für meine Mitarbeiter stellen. So, ne? Die kommen dann auf einen zu, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich da verpflichtet bin. Bin ich. Also ich zahle da jetzt auch gut Geld dann für. Ne? Also alle halten irgendwie die Hand drauf für irgendwas, was ich eigentlich nicht möchte und was ich vielleicht auch anders regeln könnte oder sich anders regeln lässt. Aber es ist manchmal unfassbar, was für Bürokratie da auch hinterhängt. Ne?
Gut, da geht es dann um die Mitarbeiter, dass die dann eben gesetzliche Unfallversicherungen haben, damit ne, die dann
geschützt sind. Ja, ist ja schon sinnvoll. Ja, so. Genau. Aber es wird nicht gefragt, möchtest du das machen, sondern du bist Bäcker und hier, so, das ist jetzt das, was du machen musst. Ne?
Ja, ist wie mit Kammerbeiträgen und ähnlichen Dingen. Ne?
Ja, genau. Kammerbeiträge muss ich zahlen, was weiß ich. Also Gewerbeanmeldung musst du natürlich auch immer machen, dann hatte ich die vergessen. Gut, ich wusste nicht, dass du, wenn du eine zweite Filiale aufmachst, noch ein Gewerbe anmelden musst.
Also hast du gar nicht ein Gewerbe angemeldet, sondern das zweite
dann
nicht.
Genau, das zweite dann nicht, weil ich nicht wusste. Ich habe doch ein Gewerbe, ich habe doch darin geschrieben, dass ich Waren verkaufe, aber du musst jede einzelne Filiale dann nochmal anmelden. Hätte ich mir vielleicht denken können, aber du hast so einen Wust am Anfang, was du bedenken musst, wo du wächst du ja auch irgendwie rein, ne? Was du alles machen musst, steuerlich, was kommt da für Steuer jetzt auf mich zu? Da habe ich auch da ein bisschen Bammel vor, was da jetzt passiert, so was da jetzt noch für Kosten auf mich zukommen. Das ist schon ein Thema. Also
ja, ich glaube, da bist du aber auch in guter, Achtung, Ironie, Gesellschaft mit vielen anderen Selbstständigen und gerade Neugründern und Gründerinnen, die ähnliche Probleme haben.
Ja.
Jeder ein bisschen anders, aber im Kern ist es immer wieder dasselbe.
Klar.
Man wusste das alles nicht, man ahnt das nicht, man wird auch nicht unterstützt, sondern im Gegenteil.
Genau, es ist echt schwierig, als Start-up, als Gründer irgendwie Unterstützung zu finden. Sei es in der Beratung, sei es in der finanziellen Unterstützung, dass es irgendwelche Gründungs-Start-up-Kredite oder was weiß ich nicht gibt. Von der KfW gibt es da ein paar Sachen, aber du wirst relativ allein gelassen und musst dir das alles selbst erarbeiten. Auch so Gesundheitskonzept, Lebensmittelkontrolle oder so, überhaupt dahin zu kommen, zu dem, der für dich zuständig ist, der Lebensmittelkontrolleur, es war nicht online rauszufinden. Und ich wusste auch nicht, muss ich jetzt Stadt Brühl, muss ich jetzt Bergheim, ist es Kreis Rhein-Erft-Kreis, wo, an wen wende ich mich? Und an wen wende ich mich jetzt, wenn ich einen Café eröffnen möchte? Da kommen ja nochmal Auflagen auf mich zu, ne? Spaß macht das alles nicht. Und die Zeit brauchst du eben, um da, also das frisst so viel Zeit, da kannst du nicht in der Backstube stehen. Du bist eigentlich nur am Rechner und am Recherchieren, was musst du jetzt noch machen.
Ja, bist Unternehmerin.
Ja, welche Rechnung muss ich jetzt noch bezahlen? Ah, da kommt die nächste eine. Ja, vielen Dank. Ja, aber sag mal, du hast dich doch auch beruflich verändert, oder nicht? Hast du irgendwie...
Da muss ich jetzt überlegen, habe ich mich in der Zeit...
Also als wir und ich meine schon, da war irgendwas im Umbruch bei dir.
Ja, das kann sein. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt nochmal in den Kalender gucken. Ich glaube, ich hatte schon gewechselt, aber sicherlich war das noch so dann die Anfangsphase. Das kann gut sein. Ja, ich bin aber jetzt eigentlich seit doch 3 Jahren in dem Job. Aber ja klar, wir haben, das muss ich mal überlegen, 2021 habe ich gewechselt, ja. Da haben wir noch Podcast gemacht.
Ja,
ja, es war dann so kurz danach haben wir dann wahrscheinlich aufgehört. Das ist dann so ein bisschen ein fließender Übergang. Du warst ja da mit deinem Businessaufbau beschäftigt, wahrscheinlich so ein bisschen ineinander geschoben. Aber natürlich gibt es da auch wahnsinnig viel Veränderungen. Dann fängt man da irgendwo an, als Produktmanager in dem Fall für die Bahn-App, die da viele Lokführer benutzen. Und das hat sich natürlich jetzt auch wahnsinnig weiterentwickelt, einmal im Produkt selber, aber eben auch meine Rolle ist eine andere geworden in dem Ganzen. Also ich betreue nicht nur das Produkt, sondern auch die das machen. Also habe die dann auch in die Verantwortung bekommen. Von daher auch nochmal eine deutliche Veränderung innerhalb dessen. Macht aber weiterhin wahnsinnig Spaß, bin da sehr gerne, kann mir nichts Besseres vorstellen im Moment, ehrlich gesagt, was ich machen könnte. Mit dem, was ich mache, wie ich das mache, wie ich es machen darf. Also auch das ist ja für mich, muss ich wirklich sagen, mit Geld nicht zu bezahlen. Wenn du das, was dir Spaß macht, was du gut kannst, auf die Art und Weise mit einem Freiheitsgrad machen darfst, wie es so in das wirklich persönliche Konzept reinfällt, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich aktuell habe, was ich megamäßig schätze. Und wirklich, da gibt es wirklich Tage, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich arbeite in dem Sinne, sondern ich arbeite an etwas, aber ich habe nicht das Gefühl, ich gehe zur Arbeit. Abgesehen davon, dass ich das im Homeoffice mache größtenteils, aber ich bin auch viel unterwegs. Und das ist alles wirklich sehr, sehr befriedigend, muss ich sagen. Wirklich, also.
So soll es ja sein, ne? Dass jeder das macht, woran er Spaß hat und damit Geld verdient. Ne?
Genau, es ist sehr, sehr viel Arbeit im Moment. Es ist sehr, sehr anstrengend, tatsächlich. Das will ich nicht leugnen. Das sind vielleicht die Schattenseiten manchmal. Aber es gibt keinen Tag, wo ich sage, boah, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also vielleicht auf bestimmte Details da drin, wo ich sage, das will ich jetzt so nicht mehr machen oder das sollten wir verändern. Ja, das natürlich. Aber ich stelle das nicht grundsätzlich in Frage, überhaupt nicht.
Kommst du denn noch zum Backen? Ich meine, wenn du im Homeoffice bist, eigentlich praktisch, oder?
Ja, das stimmt, das hilft auf jeden Fall. Ja. Wobei ich sage, es findet trotzdem viel am Wochenende statt, tatsächlich. Ja, okay. Das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, dass ich nicht konsequent im Homeoffice nur bin. Ich bin dann auch viel unterwegs und das ist natürlich dann unter der Woche. Manchmal auch ein bisschen unvorhergesehen, dass das kurzfristiger ist und dann, wenn du dann abends den Sauerteig eingesetzt hast, dann stehst du morgens, dann kannst du noch einen Kühlschrank werfen und hoffen, dass es irgendwie überlebt oder so. Das habe ich mir dann so ein bisschen abgewöhnt. Wenn ich das klar voraussagen sehen kann und ich merke, ich brauche nochmal irgendwie was, ja, dann findet das auch schon mal unter der Woche statt. Merke aber auch, ich habe halt einen Job, der ist sehr meetinglastig. Ja, ich quatsch von morgens bis abends. Meine Kinder haben ja, glaube ich, eine Zeit lang immer gedacht, ich verdiene mein Geld mit Labern. Ganz so einfach ist es nicht. Ja. Und das macht auch, wenn das so hintereinander getaktet ist, manchmal unberechenbar, dazwischendurch zu backen. Also das ist teilweise echt ein bisschen kriminell. Also da musst du entweder auf zur Sicherheit gehen und wirklich sagen, ich mache alles über kalte, lange Führung, dass du das so wirklich auf Sicherheit, aber die Gefahr, dass das in die Übergare geht, was ja eben ein Spezialgebiet schon immer war, ist dann noch mal größer. Und deswegen habe ich das so ein bisschen weggeparkt in Richtung Wochenende, auch tatsächlich auch zu Hause. Findet aber auch manchmal natürlich an Tagen, wo das wirklich absehbar gut geht, auch unter der Woche statt, ja. Klar.
Ja, praktisch. Und da machst du immer noch Brötchen und irgendwie dann Alltagsbrot oder bist auch ein bisschen am Experimentieren noch?
Erstaunlich wenig, also gerade das Experimentieren tatsächlich erstaunlich wenig.
Ja, das hast du vor 2 Jahren, glaube ich, auch schon gesagt.
Genau, es hat da wenig, ich sag jetzt mal, Entwicklung stattgefunden im Sinne von, ich backe jetzt irgendwie unfassbar anders oder andere Dinge. Natürlich kommt das ein oder andere mal rein, aber ich habe auch mal eine eigene Idee, wo ich denke, ach komm, das probierst du jetzt einfach mal irgendwie aus, schreib mir selber mal irgendwie ein Rezept kurz runter oder so und mach da mal was. Das klappt auch, geht mal schief, ganz normal, wie das so eben zu Hause ist. Aber es ist schon so, ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine langweilige, eingefahrene Geschichte ist, das wäre falsch. Ich mache das nach wie vor gerne, weil ich immer noch merke, was hinten Gutes rauskommt, im Gegensatz zu dem, was ich optional kaufen könnte. Weil das ist einfach auch bei uns. Hier in Brühl, sagst du ja selber, gibt es keinen richtigen Bäcker mehr, nur die wahrscheinlich Großfilialisten, die man so kennt hier in der Gegend. Das ist bei uns ähnlich, ähnlich traurig, würde ich sagen. Und von daher keine Alternative, keine wirkliche. Und bin auch, was die Hobbyszene angeht, habe ein bisschen runtergefahren, bin da jetzt nicht raus oder so. Habe aber ja auch damals, als wir hier bei dem Podcast eine Pause gemacht haben, würde ich jetzt mal sagen, weil man hört uns ja heute wieder, auch aus der Admin-Gruppe bei Mipano damals rausgegangen, weil das war ja der Grund, warum ich reingegangen bin, war ja eben der Podcast. Ja, ja. Dementsprechend bin ich folgerichtig auch raus und habe auch mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann hat es da auch nochmal Veränderungen gegeben, ist jetzt wieder angebacken sozusagen, ja, ja, also genau. Wieder so ein bisschen Rolle rückwärts und lese zwar mit, poste einmal im Jahr, glaube ich. Manchmal kommentiere ich irgendwie was oder so, wenn ich zufällig irgendwie vielleicht eine Antwort auf eine Frage mal habe und ich bin gerade der Erste und dann kannst du sagen, dann tue ich es, aber das ist, wenn man sich meine Statistik anguckt, ist die eher mau, so was das angeht. Und das ist auch gar nicht irgendwie, dass ich denke, da gibt es irgendwie eine Missstimmung oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach so ein bisschen eine Frage, der Tag hat irgendwie 24 Stunden, da passt nicht alles rein. Da muss man gucken und da muss man priorisieren und das hat jetzt in den letzten 2 Jahren weniger Priorität gehabt.
Ich glaube, es ist auch gefühlt ein bisschen weniger in der Hobbyszene so geworden, dass man sich da so sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also es ist zumindest mein Gefühl so ein bisschen, vielleicht liegt es auch an mir selber, dass ich da jetzt so ein bisschen raus bin, aber ich bin da, also merke, dass es irgendwie nicht mehr diesen Drive hat wie vor 2 Jahren oder vor 3, ne?
Die Frage habe ich mir auch gestellt und bin aber ähnlich unsicher, ob das nicht auch einfach an mir liegt, ja, weil ich sage, okay, ich konsumiere das einfach gerade weniger. Mein Bedarf ist sicherlich ein anderer geworden. Was ich feststelle ist, ich glaube, es hat schon einen postkoronalen Effekt in Richtung weniger, ich sag mal, da hat ja ganz viel, also sind ja unfassbar viele Bücher damals erschienen, es sind unfassbar viele nach vorne gegangen und haben versucht, auch gerade eben über die sozialen Medien Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es eben anders auch nicht ging. Was ich jetzt gar keinem vorwerfe, es war ein ganz normales Verhalten, hat auch in anderen Bereichen stattgefunden und ich glaube, das ist deutlich wieder zurückgegangen. Jetzt kommen wieder ein paar Bücher, aber es ist doch eher von den etablierteren Autoren, die da was liefern und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute gehen so wieder ihren anderen Dingen auch mehr nach haben und deswegen ist das vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Aber wie gesagt, das kann auch an mir liegen, weil ich auch Teil davon bin, der sagt, naja, es gibt auch inzwischen wieder ein bisschen was anderes.
Genau.
Und vielleicht ist es so ein bisschen was von beidem und die Wahrheit liegt wie häufig irgendwo dazwischen. Ich glaube nicht, dass es tot ist, was ich feststelle, wenn ich mal beobachte, oder anders gesagt, vor, wann habe ich denn angefangen? Irgendwie vor 10 Jahren, knapp drüber, glaube ich, habe ich so angefangen, selber Brot zu backen. Da waren viele, die eben zu Hause vielleicht gebacken haben und sich versucht haben, Wissen anzueignen und irgendwie ein gutes Brot zu backen. So fing das an, so fing Björn Hollensteiner an, so fing Lutz Geißler an, so fingen viele an damals. So. Und inzwischen, das war so für mich eigentlich am Anfang so der Hobbybäcker. Also wenn du mich fragst, wie sieht ein Hobbybäcker aus, dann war das so diese Beschreibung. Die gibt es aber auch noch, aber nicht nur. Es gibt verschiedene Arten. Ich glaube, man kann nicht mehr sagen, man ist ein Hobbybäcker und dann ist irgendwie klar, was man macht. So wie man sagt, naja, man angelt, dann ist es vielleicht, angelt auch jeder anders ein bisschen, aber vielleicht hat man eine Vorstellung davon. Und hier gibt es inzwischen welche, ich bezeichne mich als, ich würde mal sagen, Zuhausebäcker. So, ich kaufe das halt nicht, sondern ich backe das zu Hause. Das ist aber eben in Equipment, in Ausprägung, in allem Möglichen sehr begrenzt. Also ich habe nicht irgendwie fantastische Gerätschaften zu Hause und Hilfsmittelchen. Ich habe nach wie vor einen normalen Haushaltsbackofen. Die Gearbox, ich habe die Häusler Nova nach wie vor noch. Das ist das, ich sag mal, gerätigste sozusagen, was ich habe. Und dann hört das aber auch auf. Das andere sind dann eben so die üblichen kleinen Teile, die man so hat. Und dann gibt es andere, die haben, ich sag mal, der Holzbackofen, der im Garten steht, ist für mich schon eine Stufe weiter. Und dann gibt es tatsächlich welche, die backen zu Hause in Dimensionen, zu Hause, wo ich sage, wer ist das alles, was machen die damit? Die sagen alle, ja, das wird irgendwie verschenkt und ich backe für die und keine Ahnung, können das ja nicht verkaufen, dürfen sie ja nicht, sondern müssen das irgendwie anders machen. Die haben Regale voll mit Mehldosen, wo ich mich immer frage, da muss ein unfassbarer Durchsatz zu Hause sein, wo ich sage, das ist mit Sicherheit auch eine Hobbybäckerart. Ich will das überhaupt nicht diskreditieren und da bewerten, aber das ist was völlig anderes als das, was ich mache. Ja. Das ist auch was völlig anderes, was manche vielleicht in ihrer Gartenhütte mit ihrem Holzbackofen machen. Und so gibt es ganz verschiedene Arten von Hobbybäcker-Typen da draußen. Und ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung, alles ist gut. Aber es gibt nicht eben den Hobbybäcker. Ich glaube, ich bin tatsächlich so ein Zuhausebäcker inzwischen, der das mutmaßlich auf einem guten Niveau macht mit den Dingen, die er macht, aber dafür natürlich deutlich eingeschränkt und nicht so fantasievoll. Ich mache alle 3 Jahre, weil ich genötigt werde, mal Croissants selber, und so sind die dann aber eben auch, ne? Weil es einfach, ich glaube, du musst 1000 Croissants zu Hause selber gemacht haben, damit da ein Gescheites rauskommt.
Ja, wie bei Baguette auch. Ne? Sag mal, 10.000 machst du und dann wirst du gut.
Meine Baguettes sind inzwischen, glaube ich, ganz ansehnlich, okay. Aber ja, natürlich, an die Zahlen kommst du nicht dran. Aber das ist so ein bisschen mein Prinzip. Dann lieber weniger machen und gucken, dass man die Dinge ordentlich macht.
Mhm. Ja. Ja, im Hobbybäcker-Bereich. Also ich glaube auch, dass es da durch Corona jetzt so ein bisschen nochmal wieder nachgelassen hat. Also Corona war ja voll der Hype, ne? Und jetzt ist es... Trotzdem haben einige das noch als Hobby oder als ich backe trotzdem Brot. Also ich habe viele Kunden, die sagen auch, ich backe mein Brot zu Hause und wenn ich nicht dazu komme, komme ich hier hin. Und viele holen sich bei mir auch einen Sauerteig zum Beispiel.
Ach.
Und wollen dann zu Hause backen. Ich weiß nicht, ob die Kunden von mir sind, aber die holen sich dann bei mir einen Sauerteig ab und backen dann Brot. Auch so finde ich, mache ich gerne. Also ich bin da gar nicht gegen, dass jemand backt. Im Gegenteil, finde ich eigentlich total super. Möchte auch wieder Backkurse geben und das so ein bisschen weitertragen. Wird auch häufig angefragt und ich finde das eigentlich ein schönes Hobby. Und das heißt ja nicht, dass Hobbybäcker jetzt dann nicht mehr zu mir kommen, wenn die backen zu lernen.
Nee. Das glaube ich sowieso auch nicht.
Backen,
also, ja. Nein, also das ist ja eben, ich glaube auch nicht, dass man sich quasi einen eigenen Kunden wegschafft damit. Nee. Im Gegenteil. Der zu Hause backen will, der macht das eh.
Eben.
Punkt. Ob er das bei dir lernt, selber lernt, woanders lernt, spielt, glaube ich, keine Rolle.
Eben.
So, und die zu dir in den Laden kommen und die Sachen hier kaufen, die haben einen Grund, warum die das hier kaufen. Die haben entweder keine Zeit, das selber zu backen, oder die können das nicht.
Mhm.
Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Trauen sich das nicht zu, wie auch
keine
immer.
Keine Zeit oder was.
Ja, genau. Ne? Und nutzen die Abkürzung und ich glaube, du würdest kein Brot weniger verkaufen.
Nö. Im Gegenteil, vielleicht sogar mehr. Wenn ich hier einen Backkurse gebe, dann zeigst du auch nochmal, ach, die kann das wirklich. Kann man doch mal hingehen zum Brot kaufen.
Ja, Milena, spannend. Ich glaube, wir haben uns noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, wir haben auch schon ganz schön lange gequatscht. Ne? Eigentlich haben wir uns vorgenommen sozusagen, wir machen kurze Podcasts,
ja, gut,
kurze Folgen. Aber es ist jetzt die erste, da gibt es einfach viel.
Nach 2 Jahren ein bisschen Nahrungsbedarf.
Genau.
Aber wir haben viele Themen angekratzt. Ich habe noch ganz viele Fragen. Lass uns die aufheben für die nächsten Ausgaben.
Mhm.
Wir gucken mal, in welcher Frequenz wir das hier hochfahren. Vielleicht nochmal der Hinweis, ja, man kann uns nach wie vor oder wieder E-Mails schreiben, wenn man das möchte. post@ohrenbrot.de funktioniert nach wie vor. Die Sachen kommen dann bei mir an. Wenn es da irgendwie auch Fragen oder Themenideen gibt oder was ihr wissen wollt, dann gerne her damit. Schreibt uns, wie ihr das findet, ob wir überhaupt weitermachen sollen. Ob ihr sagt, nee, jetzt habt ihr 2 Jahre nichts, jetzt braucht ihr auch nicht mehr.
Jetzt braucht ihr nichts mehr zu sagen.
Ja, wobei ich da direkt den Wind aus den Segeln nehmen möchte. Die Frage ist ja, warum machen wir das hier überhaupt? Wir hätten es ja auch dabei belassen können, bei dem, was war. Und das vielleicht so ein bisschen als Anekdote oder so ein bisschen auch als Hintergrundinfo. Ich habe irgendwie mal vor ein paar Monaten mal in diese Seite reingeschaut, wo der Podcast quasi wohnt, wo der gespeichert ist, gehostet, wie man so schön sagt, ist, ja. Und aus einem ganz anderen Grund bin ich da reingegangen und ich wollte was ganz anderes nachsehen und war auf einmal völlig überrascht, dass dieser Podcast nach über 2 Jahren immer noch gehört wurde und wird.
Unfassbar, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich habe echt gedacht, das Ding liegt irgendwie am Boden oder so.
Mhm.
Überhaupt nicht. Das heißt, die Folgen ganz unterschiedlicher Art werden nach wie vor gehört. Und es wird keine Werbung dafür gemacht. Er ist ja auch bei Mipano von der Seite runter. Die Seite wurde ja verkauft irgendwie an einen Verlag und so weiter. Ist auch alles völlig in Ordnung. Und ich frage mich echt, wo kommen die Leute her? Und war dann total ja wirklich überwältigt. Dann haben wir auch Kontakt gehabt, wir haben ein bisschen gesprochen, ich habe das mal so gezeigt und ja, habe gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Und ja, scheinbar gibt es ja echt ein Bedürfnis da draußen nach wie vor nach diesen Themen und ja, dann lass es uns doch machen, würde ich
ja
sagen.
Wir können es ja nochmal probieren, ob das Interesse da ist. Ne? Vielleicht werden wir jetzt nicht mehr so diese praktischen Themen so drin haben, wie wir das vorher hatten. Wir versuchen jetzt vielleicht eher so auch auf so ein Ping-Pong-Spiel zu machen, dass ich so ein bisschen vom Betrieb erzähle, was so passiert, weil es passiert schon sehr viel. Und dann vielleicht hast du irgendwie was beim Hobbybacken erlebt, dass du gesagt hast, ah, das hat aber gar nicht funktioniert, ich habe das und das mal ausprobiert. Das ist ja auch spannend zu erfahren, wie so das Hobbybäckerleben bei dir dann läuft. Ne? Und so war jetzt die Idee, wir haben Spaß dran gehabt, das immer zusammen zu machen. Und mal so eine Form nochmal neu auszuprobieren, ganz ungezwungen und mal gucken, was passiert, würde ich
genau.
sagen.
Genau, ne? Lass uns mal überraschen und treiben ein bisschen. Ich würde nicht sagen, ganz konzeptlos, aber zumindest sind wir open-minded, wie man sagt.
Yes, genau, das würde ich sagen.
Eieiei. Klingt 20 Jahre jünger, als ich bin, glaube ich. Open-minded. Cool. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust da draußen habt, schreibt uns. Wenn ihr uns nicht schreiben wollt, hört uns gerne einfach auch so weiter zu. Ist auch in Ordnung. Ja, Milena, danke erstmal für heute.
Ja, danke dir fürs Kommen.
Gerne. Und,
nach 2 Jahren.
Anderthalb habe ich es dann auch mal hierhin geschafft. Kurz bevor der Laden hier wieder zugemacht wird sozusagen. Ja. Genau, aber umzieht dann ein paar Häuschen weiter.
Ja, genau.
Und ich freue mich da schon drauf. Ja, dann... lass uns mal in die schönen Themen einsteigen. Und
ich bin gespannt.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Also schaltet wieder ein, bleibt abonniert. Und
stimmt, das kann man ja auch sagen. Ne?
Genau.
Liked uns, gibt uns ein Plus oder wie geht
genau,
das?
Genau, Daumen hoch, nee, das gibt es hier nicht. Abonniert uns, genau, und tragt es weiter, also empfehlt uns weiter. Also einfach teilen über eure Podcast-Apps und erzählt es den anderen, ey, die sind wieder da. Genau, ja. Dann machen wir was für euch.
Super.
Super, also bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut.
Ihr auch. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ohrenbrot.